kleines Duell sozusagen.
Ja.
Wunderbar. Also, möge das Momentum mit euch sein.
Möge der Value mit dir sein.
Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast. Mit Julia Kistner.
Und mit Robert Beck von Money Masters, der den Finanzpodcast Investieren lernen betreibt. Gemeinsam mit meinem Podcast-Kollegen Robert führe ich in der aktuellen Episode der Geldmeisterin ein Duell der Investmentstile Value gegen Momentum durch, wobei natürlich immer mehrere Wege zum Ziel führen. Als Hardcore-Verfechter der Momentum-Strategie ist der Trend Roberts Freund. Seine Devise? Ein Wertpapier teuer kaufen, um es noch teurer zu verkaufen. In meinem Kernportfolio hingegen verfolge ich großteils einen Value-Ansatz. Ich vertrete also das Lager der Schnäppchenjäger, versuche solide Werte mit einem dauerhaften Wettbewerbsvorteil in einem Börsenumfeld wie derzeit günstig zu kaufen, sie längerfristig zu halten, dabei immer wieder zu checken, um sie dann später einmal im Idealfall zu einem deutlich höheren Preis zu verkaufen. Also, los geht's!
Ja, herzlich willkommen zu Investieren lernen, der Podcast von Money Masters. Mit mir, Robert, hier lernst du Finanz-Ninja-Tricks, mit denen du meisterhaft Vermögen aufbaust. Mhm. Und letztendlich ist er halt schon auch breit angelegt, dass man da halt mit verschiedenen Themen sich beschäftigt. Aber er bildet auch so ein bisschen diese Reise ab, wie ich halt mehr und mehr dann auch mich auf das Thema Momentum fokussiert habe. Ich habe auch eine Website, die heißt money-masters.de. Kann man sogar mein Buch kostenlos downloaden. Und ja, ich glaube, das reicht auch erstmal. Heute habe ich mir mal wieder einen Gast geholt, und zwar zu einer etwas speziellen Ausgabe. Nämlich wollen wir ein Duell machen, ein Duell zwischen Value und Momentum, den großen Faktoren, die es im Bereich Investing gibt. Herzlich willkommen, Julia. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Ja, meine Schwester ist übrigens auch Julia, insofern fühle ich mich ganz zu Hause. Genau, ich kann mich auch ganz kurz vorstellen nochmal, dass dann halt auch deine Community so ein bisschen weiß, mit wem du es hier zu tun hast. Und, ich habe ursprünglich mal Wirtschaftsjapanologie studiert, also Mischung aus Wirtschaft und Japanologie, spreche auch fließend Japanisch. Habe dann auch ein paar Jahre in Tokio gelebt, insgesamt 4,5 Jahre, davon 3 Jahre bei der größten japanischen Personalberatung gearbeitet, also für deutsche, amerikanische Firmen japanische Manager gesucht, Executive Search. 2011 zurückgekommen nach Deutschland. Das war der Zeitpunkt mit Fukushima und so weiter. Man wusste nicht, was noch passiert. Habe meine Frau mitgebracht nach Deutschland und bin dann letztendlich Partner geworden bei einer Personalberatung. Habe da dann auch einen Spin-off gemacht, also eine eigene GmbH gegründet, mich auf Digitalthemen fokussiert. Das hat teilweise auch was mit Börse zu tun, da wo es halt um Digitalisierung des Wertpapierhandels geht. Das ganz kurz. Ich habe 2018 halt dann diesen Podcast gestartet, der heißt Investieren lernen. Da geht es einfach erstmal darum, dass man relativ breit sich mit allen Themen rund um Investing Trading beschäftigt, habe aber mehr und mehr dann halt auch diesen Fokus Momentum gefunden. Das ist ja eins der Themen, die wir heute besprechen wollen. Wir machen ja ein Duell, Value versus Momentum. Und genau.
Also ich würde sagen, wir gehen mal kurz auf unsere jeweilig unterschiedlichen Investmentstile ein, dass man weiß, mit was wir eigentlich duellieren. Mhm. Ja, ich habe, wie gesagt, begonnen damals mit Einzelaktien, mit soliden Dividendentiteln aus Österreich. Ja, und dann bin ich wie alle in den 90er Jahren von der Dotcom-Zeit infiziert worden und war spekulativer unterwegs. Viele dieser Aktien gibt es gar nicht mehr, die ich damals im Portfolio hatte. Und dann habe ich gedacht, das Ganze muss ich ein bisschen mehr strukturieren, das Investieren mit dem, was ich noch habe, und habe dann eben mir Bücher von Peter Lynch, der Börse einen Schritt voraus, oder auch natürlich von Benjamin Graham, und bin da dann auf die Value-Seite gerutscht.
Okay, und warum, warum Value-Investing? Also was sind da für dich die Vorteile gegenüber anderen Investing-Trading-Stilen?
Also den Vorteil war erstmal, dass ich mir überhaupt was gesucht habe. Ich denke, jeder muss einen Investmentplan haben. Mhm. Da habe ich dann zum ersten Mal mir eine Strategie wirklich überlegt und bin nicht auf jeden Trend mit aufgesprungen. Und dafür hat es schon geholfen. Dann gefällt mir einfach der Ansatz, investiere nur in das, was du kennst. Ja, also den Circle of Competence sozusagen. Mhm. Das war für mich urwichtig. Ich habe versucht, zumindest mich mehr zu fokussieren auf das das Unternehmen und weniger auf den Kurs zu schielen und habe da halt wirklich geschaut, dieser viel zitierte Burggraben von Warren Buffett, den aber andere nur anders nennen, aber genauso im Blickfeld haben, dass man halt geschaut hat, wie schaut die Wettbewerbssituation dieses Unternehmens aus und wie schauen eigentlich die Gewinnchancen in der Zukunft aus. Und das alles hat mir eigentlich sehr gut gefallen, dass man dann eben auch noch auf den Preis schaut und das eben nicht zu jedem Preis dann auch unbedingt jede Aktie kauft. Wobei, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, ich bin kein Hardcore-Buffett-Style-Verfolger. Also ich habe durchaus auch mal Aktien gekauft, die jetzt nicht Value-Kriterien entsprechen würden, weil sie eigentlich vom Preis her zu hoch sind, aber die für mein Vorsorgeportfolio trotzdem passen.
Vielleicht können wir durchaus die Frage jetzt beantworten. Also ist Value Investing und Buffett Style Investing, ist das dasselbe für dich? Ich habe jetzt rausgehört, nein, ne? Was würdest du sagen?
Nein, für mich ist es nicht das Gleiche. Wobei natürlich der Buffett ist wirklich ein wichtiger Vertreter. Der Benjamin Graham war ja sein Lehrmeister. Buffett hat es einfach weiterentwickelt, dass er nicht nur geschaut hat, was verdient das Unternehmen jetzt, sondern wo sind auch die Ertragschancen in der Zukunft. Das würde ich zum Beispiel vom Buffett-Style übernehmen, dass ich mir das auch anschaue, die Cashflow-Generationschancen in der Zukunft, ob die den Kurs wirklich rechtfertigen. Aber viele Dinge, glaube ich, könnte man auch beim Buffett noch weiterentwickeln. Dinge, die er nicht berücksichtigt, wie ja zum Beispiel auch die ganze Klimageschichte und die Green Technology, die einfach bei ihm mir noch zu kurz kommt, dass er da zu wenig Rücksicht nimmt, dass das ein weiteres Kriterium ist, das man berücksichtigen muss, ja? Zum Beispiel. Ja? Ich glaube, gerade speziell jetzt gibt es doch viele, die sagen, okay, der Buffett, der imponiert mir, sein Stil und alles und seine Hartnäckigkeit, aber ob alle Investments, die er in der letzten Zeit getätigt hat, noch alle Value-Investoren so unterstreichen würden, also ich zumindest nicht. Also es gibt viele Investitionen, gerade jetzt im ersten Quartal, wo ich sage, okay, die verstehe ich nicht. Ja.
Okay, also im Kern geht es bei Value Investing ja nach meinem Verständnis darum, dass man Aktien findet, die unterbewertet sind, ja, also die quasi unter dem eigentlichen Wert gerade verkauft werden. Bei Buffett ist das ja, glaube ich, nicht das einzige, Buffett Manga, ne, sondern wie du schon angedeutet hast, die schauen sich ja wirklich das gesamte Unternehmen an, das Management, das Geschäftsmodell, den Burggraben etc. Also es geht nicht nur um eine Bewertung, also nicht nur um rein Zahlen. Insofern gibt es da durchaus unterschiedliche Value-Investing-Stilarten. Und du bist eher auf der Seite von Buffett, abgesehen jetzt von dieser Green-Tech-Thematik.
Warum muss man nur einen Stil verfolgen? Also ich habe einfach mein Portfolio geteilt, 80-20. 80% ist Buffett-Style. Also da habe ich als Kerninvestment habe ich halt auch Dividendentitel drinnen, ja, die seinen Kriterien erfüllen würden und in die er zum Teil auch investiert ist. Aber 20% ist für mich das aktive Portfolio, wo ich durchaus auch mal vorübergehend Momentum-Strategien fahre. Über die 20% gehe ich nicht mit dem Momentum, weil ich das einfach als Spekulation sehe und das andere sehe ich als Anlegen.
Okay, gut. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wenn du jetzt von Momentum sprichst, ob du von demselben sprichst wie ich. Du hast jetzt gerade auch schon Spekulation und so weiter gesagt. Also insofern, klar, es geht natürlich auch darum, welches System steckt jetzt wirklich dahinter.
Aber ja, dann erklärst du mal deinen Style.
Genau, wir sind jetzt erstmal dabei, sozusagen jeder sein Plädoyer zu halten. Du jetzt gerade für Value. Ja. Soll ich jetzt für Momentum ein Plädoyer halten oder
ich
hast du noch irgendwas?
Darum.
Also erstmal generell, was ist Momentum? Momentum ist so ein bisschen so wie die Schwungkraft eines Anlagegutes. So ein bisschen wie wenn ein Zug losfährt. Der Zug ist erstmal recht langsam, der ist ja sehr schwer, muss sich erstmal in Bewegung bringen. Und wenn er dann aber erstmal rollt, dann ist es halt ganz, ganz mühelos. Er gleitet da so hin, wirklich richtig mit Geschwindigkeit. Wenn er irgendwann wieder abgebremst wird, dann dauert es auch etwas länger, bis er wirklich zum Stehen kommt, ne, weil er erstmal Fahrt aufgenommen hat. Das ist so diese Schwungkraft und die gibt es halt auch bei Anlagegütern. Das heißt also, wenn erstmal etwas in eine Richtung sich bewegt, dann tendiert es dazu, auch erstmal sich in diese Richtung weiter zu bewegen. So. Das heißt also, da gibt es einen gewissen Momentum-Effekt, der ausgenutzt werden kann, um den Markt zu schlagen. Es gibt ja die Effizienzmarkthypothese, die sagt, man kann den Markt eigentlich gar nicht schlagen, weil halt alle vorhandenen Informationen schon eingepreist sind. Dann gibt es aber halt dann doch gewisse Marktanomalien, ja, gewisse Faktoren, mit denen man dann halt doch den Markt schlägt. Value ist eins davon, ein Faktor. Momentum ist ein weiterer. Size, also es gibt, ich kann auch 70 Stück oder so. Und man kann sagen, dass halt viele dieser Faktoren dann doch auch wieder verschwinden. Also besonders, wenn sie halt erstmal als Marktanomalie erkannt wurden, dass sie dann, ja, weil halt der Markt dann doch relativ effizient ist, natürlich ausgenutzt werden und dadurch dann auch verschwinden. Momentum ist allerdings halt sehr, sehr robust, verschwindet eigentlich nicht. Man kann es auch rückblicken, wenn man jetzt mal in die letzten Jahrhunderte schaut und sich da die Daten anschaut, erkennen, dass es da halt auch existiert hat, dieser Momentum-Effekt. Und das halt nicht nur bei Aktien, sondern halt bei verschiedenen, auf verschiedenen Märkten. Also überall da, wo Preisbildung stattfindet, gibt es auch diesen Momentum-Effekt. Es gibt halt höchstens einen Streit darüber, warum es diesen gibt, ja, in der Wissenschaft. Die einen sagen halt, das wäre jetzt irgendwie eher so eine Art Risikoprämie, weil es halt vielleicht schon etwas höher bewertete Aktien sind. Also wir machen halt nicht buy low, sell high, wie beim Value Investing, sondern eher buy high, sell higher. Und dass halt höhere Bewertungen dann auch höheres Risiko bedeuten würden. Da kann ich sagen, okay, aber was ist denn eine Bewertung überhaupt? Ist das einfach so ein KGV? Wenn ich jetzt mal zu Bitcoin oder so schaue, da gibt es so ein KGV gar nicht, weil es ja eigentlich keine Fundamentaldaten gibt. Trotzdem gibt es da diesen Momentum-Effekt. Deswegen das andere Lager ist halt eher das Lager der Verhaltensökonomie, die das halt eher mit ja der menschlichen Psychologie erklären, also was wie Herdentrieb etc. Ja, dass da, wenn etwas stark läuft, dann springen alle rauf, das beschleunigt das umso mehr etc., bis dann irgendwann das Ganze überreizt ist und dann in sich zusammenfällt. So, aber auf jeden Fall ist das Ganze sehr robust und hat halt auch weitere Vorteile, meiner Meinung nach, gegenüber Value Investing. Vielleicht kommen wir da ja gleich in eine interessante Diskussion drüber. Okay. Das eine ist halt, beim Value Investing, du hast ja auch gerade von Buffett-Style gesprochen, da muss man ja eine aufwendige Fundamentalanalyse machen. Also es reicht halt häufig nicht aus, einfach sich ein paar Zahlen anzugucken, sondern man muss halt wirklich das gesamte Geschäftsmodell dahinter sich anschauen, das Management dahinter. Vom Burggraben haben wir gesprochen, auch wirklich tief in die Zahlen reingehen. Da die Frage ist halt auch, wie kann man überhaupt so ein Unternehmen bewerten? Also ein simples KGV reicht meiner Meinung nach da gar nicht aus, weil es hängt ja auch von vielen externen Faktoren ab, ja, also Zinsniveau etc., also vieles spielt da mit rein. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr aufwendig und wenn ich jetzt wirklich für jede einzelne Aktie so eine Fundamentalanalyse mache, bis ich dann für mich da eine Bewertung vorgenommen habe, vergeht sehr viel Zeit und es ist halt auch sehr, sehr schwierig meiner Meinung nach, da in der Konkurrenz zu den großen internationalen Hedgefonds etc. zu bestehen. Die haben riesen Research-Abteilungen, die haben teilweise künstliche Intelligenz etc. Und ich als kleiner Privatinvestor möchte da gegen ankommen. Ich muss ja quasi eine Meinung haben, die anders ist als die Marktmeinung. Und meine Meinung muss dann noch richtig sein. Und das stellt sich häufig erst Jahre später heraus. Ja, ich meine, jetzt ist die Aktie günstig bewertet. Irgendwann hoffe ich, dass der Markt mir recht gibt. Ja, das heißt, ich versuche so ein bisschen über ein paar Jahre in die Zukunft zu blicken. Und das halte ich halt für sehr schwierig. Und das sparen wir uns beim Momentum Investing. Also wir machen da gar keine Fundamentalanalyse. Wir sind auch an etwas kürzeren Zeitebene oder kürzeren Zeithorizont unterwegs. Also nicht, also Value funktioniert halt eher ja, über ein paar Jahre gesehen sozusagen. Bei Momentum ist es vielleicht eher ein paar Monate bis ein Jahr. Das heißt also, wir schauen, wo ist da ein bestehender Trend, springen da drauf, reiten den mit, solange er besteht und gehen dann wieder auch raus. Es ist ein bisschen aktiver. Es gibt ja auch verschiedene Zeitebenen. Also ich spreche einmal vom Momentum Investing, wenn wir so vielleicht ein Jahr Zeithorizont haben. Momentum Trading, wenn es halt dann kürzere Zeitebenen sind. Ja. Auf jeden Fall muss man hier keine besonders intelligente Meinung sich herausbilden. Es gibt ja viele Leute, die dann irgendwie meinen, sie könnten irgendwie vorhersagen, wann der nächste Crash kommt oder können halt wirklich eine Aktie bewerten. Also wir haben, ich meine, wenn wir jetzt einfach mal in den Markt reinschauen, nehmen wir jetzt mal Netflix zum Beispiel, extrem gut gelaufen, auf einmal kracht das Ganze runter. Also wer konnte denn schon vor 2 Jahren oder so sagen, dass Netflix sich so entwickeln wird? Also ich glaube, dass das sehr, sehr schwierig ist. Und diese intelligente Meinung, die wollen wir hier gar nicht uns herausnehmen, sondern wir sagen einfach, wir hören auf das, was der Markt uns sagt. Er spricht mit uns durch gewisse Momentum, Signale. Wir befolgen das einfach und gucken da gar nicht so tief rein, ja, in die Fundamentaldaten. Das Schöne daran ist halt auch, dass man das Ganze dann wirklich mit sehr klaren Regeln umsetzen kann. Das Schwierige ist vielleicht dann einfach, sich auch wirklich langfristig an die Regeln zu halten. Ja, also das Einzige ist dann halt wirklich, den Kopf und den Bauch teilweise mal ausschalten zu können. Das ist dann so die Herausforderung. Aber ansonsten, davon abgesehen, kann man das Ganze dann auch durchaus sehr einfach anwenden. Ich sage halt immer, die besten Strategien sind einfache Strategien. Klar, es gibt da natürlich etwas komplexere und einfachere, aber generell ist es halt durchaus möglich, hier sich ein gewisses Regelsystem zurechtzulegen, sich daran stur zu halten und das dann halt einfach durchzuziehen. So, und das Ganze ist halt auch häufig sehr stark datengestützt. Ja, du hast jetzt schon von Tool Momentum zum Beispiel gesprochen. Da gibt es halt auch verschiedene Varianten von. Die Variante, die ich hier anwende, ist das globale Momentum-Portfolio. Da haben wir über 70 Jahre an Daten. Ja, weil man kann ja auch in die Vergangenheit schauen, kann einen Backtest machen. Und ja, letztendlich alles, was, sagen wir, weniger als 20 Jahre an Daten ist, könnte immer noch ein Produkt des Zufalls sein. Und bei 70 Jahren ist halt schon sehr, sehr große Datenbasis, so dass wir da so ein bisschen so die statistische Wahrscheinlichkeit auf unserer Seite haben. Bei vielen anderen Investment-Stilarten geht man so ein bisschen nach Prinzip, Glaube, Hoffnung vor. Ja, so wie ich gerade schon gesagt habe, man macht da eine Bewertung und hofft, ja, irgendwann wird der Markt mir hoffentlich dann recht geben. Bei Buffett hat es geklappt, bei vielen anderen hat es nicht geklappt. Der Buffett sagt ja auch selber, dass er, wenn er mal zurückschaut, wenn ich sag mal, eine Handvoll in Aktien, in die er investiert hat, nicht so gut geklappt hätten, dann hätte halt auch die Gesamtperformance wesentlich schlechter ausfallen können. Also ein Stück Glück zählt da halt vielleicht auch mit dazu. Und hier ist es halt nicht im Prinzip Glaube, Hoffnung, sondern das Ganze ist sehr stark auf Daten basierend. Und man kann auch hier die Rendite steigern, also überdurchschnittliche Rendite erreichen, aber auch gleichzeitig das Risiko reduzieren. Ja, es gibt ja halt hier diese alte Börsenweisheit, dass man die Gewinne laufen lassen soll und die Verluste kurz halten soll. Und dieses Laufen lassen, das steigert die Rendite, die Verluste kurz halten, das reduziert das Risiko. Und das ist halt durchaus hier bei diesem Momentum, bei diesen Trendstrategien möglich.
Ja, jetzt setze ich mir vielleicht nochmal den Buffett auf die Schulter und zitiere ihn, der gesagt hat, nur weil eine Aktie steigt, sie zu kaufen, ist dumm. Ja, was kannst du dem entgegnen? Wo ist jetzt wirklich, weil du gesagt hast, du hast auch ein Regelwerk. Was ist das Regelwerk genau?
Also erstmal die Aussage von dem Buffett, da kann ich halt zu sagen, wie gesagt, das hat was mit Zeitebenen zu tun. Ja. Value Investing. Ja, wenn er sagt, die Aktie steigt dieses Jahr, das heißt aber nicht, dass sie in 10 Jahren gut steht, da hat er natürlich recht. Aber ich bin ja gar nicht so drauf, dass ich sage, ich möchte jetzt etwas kaufen und das für 10 Jahre halten. Das ist ja seine Vorgehensweise. Deswegen, aus seiner Sicht mag das stimmen, aber aus meiner Sicht stimmt's halt nicht. Die zweite Frage zu den Regeln. Also letztendlich ist es so, es gibt ja verschiedene Strategien, die ich hier im Werkzeugkoffer habe. Wenn ich jetzt von der etwas längerfristigen Momentum-Investing-Strategie spreche, da geht es halt darum, dass man eine Rückblickzeit hat. Ja, das heißt also, dass man über einen gewissen Zeitraum sich anschaut, was hat am besten performt. Ja, dieses Dual Momentum Investing, vielleicht soll ich das auch nochmal kurz erklären. Ja. Dual heißt ja immer zwei. Und da ist es halt so, dass es zwei Momentum-Arten gibt. Das eine ist das relative Momentum, das andere ist das absolute Momentum. Relativ heißt ja immer vergleichend. Und man kann sich vorstellen, wenn du jetzt hier zwei Anlagegüter, ich sag mal zwei Aktien oder zwei ETFs hast, die bei Punkt Null starten und dann über einen gewissen Zeitraum halt sich in einer Kurve, in einem Graph bewegen, dann schauen wir, ja, welche Kurve hat sich besser entwickelt. Und das ist dann quasi die Aktie oder das Anlagegut mit dem stärkeren relativen Momentum. Ja, also dass man halt beides miteinander vergleicht. Und das zweite ist das absolute Momentum. Also da vergleichen wir nicht mit etwas anderem, sondern wir vergleichen einfach nur mit der Nulllinie. Das heißt also, wenn wir diesen Nullpunkt haben, dann Nulllinie durchziehen und das Anlagegut, die Aktie der ETF, dann halt oberhalb der Nulllinie ist, es ist ein positiven Absolutmomentum, unterhalb in den negativen Absolutmomentum. Das sind diese beiden Momentumarten und beim dualen Momentum kombinieren wir beides halt zusammen. Mhm. Der Grundgedanke ist also, dass wir, wenn Aktien als Anlageklasse insgesamt in einem negativen absoluten Momentum sind, dann gehen wir komplett aus Aktien raus, um halt diese großen Marktschwächephasen zu umschiffen. Mhm. Wie gesagt, wir haben ja über 70 Jahre an Daten. Wenn man jetzt sich mal die Bärenmärkte der letzten 70 Jahre anschaut, da hat der S&P 500 während dieser Bärenmärkte durchschnittlich eine Performance von -33% roundabout. Und hier beim dualen Momentum, beim globalen Momentum-Portfolio sind es +0.9%. Also diese großen Marktschwächephasen, die werden hier sehr effektiv umschifft. Und bei den, wenn aber dann halt das absolute Momentum positiv ist, dann schaffen wir es auch, in den Bullenmärkten den Markt zu schlagen. Da kommt nämlich das Thema relatives Momentum dann zum Tragen, dass wir dann immer da investiert sind, wo gerade das stärkste Momentum ist. Das findet dort regional statt. Das heißt also, wir haben USA, Europa, Asien etc. Das sind so die Regionen. Und gucken, wo ist da das stärkste Momentum, sind dann da investiert. Wie gesagt, lassen dann halt auch ganz bewusst laufen ein Stück weit, um da die Rendite zu maximieren. Aber schichten halt immer wieder um, wenn das Ganze sich dann ändert. Das heißt also, das ist keine permanente Allokation wie beim passiven Investieren, dass man immer gleichzeitig in allen investiert ist, sondern es ist eine dynamische Allokation. Man schichtet um, ist quasi immer zu einer Zeit immer nur in einer Sache investiert, und zwar in der, die halt gerade das stärkste Momentum hat. Also das sind quasi so, das ist die Grundgedanke vom dualen Momentum. Was auch immer ganz ein wichtiger Punkt ist, was viele so vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, ist das Thema Marktstruktur. Mit Marktstruktur ist gemeint, dass der Markt halt gewisse Eigenschaften hat, die eigentlich immer gleich bleiben. Also mach mal ein paar Beispiele. Eine Aktie bewegt sich halt tendenziell in gewissen Treppenstufen. Ja, sie macht erstmal eine Stufe nach oben, ja, so eine Art Momentumschub, ja, und dann konsolidiert sie wieder. Und dann wieder der nächste Momentumschub nach oben, Konsolidierung. Das sind so, ne, Stufenbewegungen. Und das ist also eine Sache, die kann man halt überall beobachten. Auch vor 100 Jahren war das schon so. Also es ändert sich anscheinend nicht. Und das heißt also, wenn man weiß, aha, das ist eine Eigenschaft des Marktes, dann kann man da quasi eine Strategie rumbauen. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich gucke, wo ist hier gerade eine Konsolidierung und wo bricht jetzt gerade etwas aus dieser Konsolidierung aus? Und da steige ich dann ein und halte halt, solange dieser Momentumschub gerade angehalten hat. So, andere Art von Marktstruktur ist ganz simpel, dass der Markt tendenziell nach oben läuft, langfristig gesehen. Ja, also das ist halt eher so eine Buy-and-Hold-Sicht dann, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt eher langfristig denke, könnte ich sagen, okay, wir haben jetzt hier gerade eine Marktschwächephase. Ich weiß aber, langfristig wird es hier wieder nach oben gehen. Ich warte ab, bis die Marktschwächephase quasi wieder sich umkehrt, und könnte dann halt sagen, okay, hier ist ein guter Einstiegspunkt, weil langfristig wird es wieder nach oben gehen, und dementsprechend, das ist halt einfach eine Eigenschaft des Marktes, das wird immer so sein. Andere Eigenschaft des Marktes ist zum Beispiel Intraday, da haben wir etwas, das nennt man Fade. Das heißt also, dass wenn jetzt eine Aktie stark startet in den Tag hinein, dass sie dann häufig faded, also vielleicht etwas dann schwächer wird, und dass man dann von diesem Fade, also diesen Fade dann auch traden kann sozusagen. Ja. Also das waren jetzt drei Beispiele von Market Structure.
Aber wenn ich dir jetzt so zuhöre und du gemeint hast, Momentum für Momentum spricht schon, dass man das Unternehmen nicht so analysieren muss, das stimmt schon, aber dafür muss ich ja die Märkte analysieren. Wo ist da der Zeitvorteil?
Also der beim globalen Momentum-Portfolio, was ich so als konservative Basisstrategie im Werkzeugkoffer habe, ist der Zeitaufwand 5 Minuten im Monat. Ja, also wir schichten im Schnitt so ungefähr einmal im Jahr um. Ja, das heißt, wir schauen einmal im Monat rein, identifizieren die Momentumsignale. Wie gesagt, das ist ein schneller Blick. Und meistens macht man dann ja nichts weiter, sondern lässt einfach weiter laufen. Ja, klar, wenn man dann mal umschicht, dann muss man ein bisschen mehr machen. Aber meistens reicht halt einfach ein Blick aufs Chart sozusagen. Dann sehen wir, okay, wir müssen nichts machen, lassen weiter laufen.
Das absolute Momentum, hast du gesagt, vergleichst du mit der Nulllinie. Mhm. Was ist für dich die Nulllinie? Das ist ja sicher keine 200-Tages-Linie, oder kommt es darauf an, wo du tradest, oder ist es die 70 Jahre Erfahrung, oder was ist die Nulllinie?
Wenn du jetzt einen Rückblickzeit hast, ja, ich sage jetzt mal, du hast ein halbes Jahr, was auch immer, und da ist quasi der Punkt Null. Und dann ziehst du einfach eine horizontale Linie durch und guckst dir dann halt die prozentuale Performance bis heute an. Und wenn dann das Ganze oberhalb der Nulllinie ist, ist es im positiven absoluten Momentum, unterhalb der Nulllinie im negativen absoluten Momentum. Das würde ich auch jedem ans Herz legen, da halt wirklich mit zu starten. Erstmal mit einer einfachen, konservativen Strategie. Wie gesagt, mit 5 Minuten Aufwand im Monat, das sollte eigentlich jeder schaffen.
Mal ein Beispiel bringen jetzt konkret. Arbeitest du nur mit Aktien oder arbeitest du auch mit Stilen oder Sektoren oder Regionen bei dem absoluten Momentum-Strategie? Was setzt du
also
da?
Also bei dem globalen Momentum-Portfolio arbeiten wir mit ETFs. Ja?
Ja.
Und das ist halt einmal regional, ja, um halt dieses relative Momentum abzubilden, vergleichend. Und wir kombinieren halt auch das Ganze mit Anleihen-ETFs. Ja, also das heißt also, dass wir komplett dann aus Aktien rausgehen, stattdessen in Anleihen, weil halt Anleihen erstmal weniger volatil sind, also halt auch eine gewisse Sicherheit dadurch schon mal bringen. Tendenziell ist es auch so, dass Aktien und Anleihen negativ miteinander korrelieren, natürlich nicht immer, aber halt häufig, so dass man dann da auch Rendite machen kann und dann aber auch in den Aktienmarkt zurückkehrt, wenn der sich erholt. Jetzt werden halt viele sagen, okay, aber was ist denn jetzt heute zum Beispiel? Jetzt ist durch das steigende Zinsniveau leiden sowohl Anleihen wie auch Aktien. Ja, aber wenn man jetzt einfach mal in die Vergangenheit schaut, also zum Beispiel 2000 hatten wir eine ähnliche Situation. Du hast ja schon gesagt, Dotcom-Blase, die ist geplatzt. Also Aktien haben gelitten. Bei den Anleihen war es aber auch so, dass das Zinsniveau halt angehoben wurde. Und trotzdem haben wir in dem Jahrzehnt danach, ja, also wenn man jetzt den S&P 500 anschaut, der hat ja nicht so gut performt. Von 2000 bis 2012, 13 ist er quasi nur seitwärts gegangen. Also wenn man jetzt wirklich an der Spitze des Dotcom-Blase eingestiegen wäre beim S&P 500, wäre man erst 12, 13 Jahre wieder break-even. Aber hier beim dualen Momentum haben wir in den 10 Jahren halt wirklich eine gute Performance hingelegt. Es gibt halt immer wieder gewisse Trends zwischendurch, die dann halt ausgenutzt werden können. Mal in die eine Richtung, mal in die andere. Das Kapital rotiert, mal in das eine rein, mal in das andere. Und da, wo halt gerade das Kapital rein rotiert, da entsteht ein Trend und diesen nutzen wir dann aus.
Das heißt, kurz oder vereinfacht gesagt, the trend is your friend ist eigentlich deine Devise Nummer 1, während es bei mir eben ist, breit diversifizieren oder eben nur investieren in was ich kenne.
Ja, also breit diversifiziert sind wir ja auch durch die ETFs, aber halt nicht überdiversifiziert. Also das sehe ich halt bei vielen, dass sie, sag mal, weil sie halt selber irgendwie wissen, dass sie eigentlich gar keine Ahnung haben von dem, was sie tun und halt dann auch eine gewisse Angst dann haben, sagen, okay, dann gehe ich halt einfach in alles irgendwie rein, dann werde ich halt zumindest nie zu 100% falsch liegen. Aber dadurch ist natürlich dann auch die Rendite häufig geschmälert. Also man kann halt auch überdiversifiziert sein und das sind wir halt hier definitiv nicht.
Meine ersten Aktien waren OMV und Voestalpine, also Home Bias, aber die habe ich immer noch im Portfolio, ja. Sowas passiert dir wahrscheinlich nicht mit der Momentum-Strategie. Wie lang ist da dein Horizont fürs langfristige Veranlagen?
Ja, also Momentum ist nichts für Buy and Hold. Ja, ist nichts, was man jetzt heute kauft und 10 Jahre später noch hat. Wie gesagt, bei dem globalen Momentum-Portfolio schichten wir einmal im Jahr um. Bei den etwas aktiveren Strategien ist es dann halt auch deutlich häufiger. Ne, da gibt es ja auch verschiedene Zeitebenen, wo man dann vielleicht über ein paar Wochen oder Monate hält, teilweise nur ein paar Tage. Daytrading bin ich jetzt nicht so unterwegs, aber das gibt es natürlich auch. Also es ist schon aktiver. Das, was ich halt eher so als langfristig ansehe, ist das, wo man halt dann so einmal im Jahr im Schnitt umschichtet. Die Risikoreduzierung findet dann aber durch das Umschichten statt. Ja, das heißt also, bevor dann zu großer Bärenmarkt entsteht, dann schichten wir um. Das heißt also, es ist jetzt nicht ein Stop, der uns rausholt, sondern es ist halt das Momentum-Signal, das wir ja einmal im Monat uns anschauen und dann entsprechend darauf reagieren. Aber bei aktiveren Strategien, da ist ein Stop auf jeden Fall schon sehr sinnvoll, ja.
Also wie gesagt, ich bin ein Value-Investor, aber wenn du Momentum so definierst, dass du teuer kaufst und noch teurer verkaufen möchtest, tue ich auch Momentum verfolgen und zwar aber mit Value-Aktien. Ich würde eine Amazon schon als Value sehen oder nicht nur Tech-Aktien, es sind auch Pharma-Aktien, die eigentlich Value-Aktien sind, sehr günstig. ich habe die zwar schon im Portfolio, aber ich kann mir vorstellen, die kaufe ich jetzt mit dem restlichen Geld, was ich noch habe, ein. Aber um sie wieder zu verkaufen, weil ich sie zu stark gewichtet habe in meinem Portfolio. Schaut ihr euch solche Aktien eigentlich nicht auch besonders an? Da hat man so einen, hat man von beiden etwas.
Bei Momentum, da geht es für mich halt eher um die Strategie oder das System dahinter. Das heißt also, warum kaufe ich, warum verkaufe ich? Und bei Momentum geht es halt sozusagen um ja die Schwungkraft, um die Preisbewegung. Und diese Preisbewegung kann natürlich dann auch durch Fundamentaldaten ausgelöst sein. Ja, also das da ist quasi, sind da ja die Fundamentaldaten auch schon irgendwo drinne als Informationen. Mhm. Und wenn jetzt die Amazon-Aktie als Beispiel ein starkes Momentum hinlegt, ja, weil sie vielleicht gerade unterbewertet war und dann aber sich irgendwie die Ansicht des Marktes ändert und da alle dann rein investieren, dann steigt das Ganze im Preis wieder, dann entsteht ja so eine Art Schwungkraft und dann kann das durchaus auch für Momentum-Strategien halt sinnvoll sein, in Amazon zu gehen. Ja.
Dann, was man vielleicht von deinem absolut Momentum lernen kann, du hast gesagt, es gibt Zeiten, wo sie über der Nulllinie und unter der Nulllinie sind. Mhm. Wo sind wir denn derzeit, um festzustellen, ob wir im Bärenmarkt sind?
Wir sind jetzt relativ, sag ich mal, bei der Nulllinie, kann man sagen. Es ist ja auch so, dass wir hier nur einmal im Monat die Momentum-Signale identifizieren. Also heute wäre jetzt nicht der Tag. Ja, also ich nenne das immer den Momentum-Day. Den wir halt einmal im Monat haben, tendenziell zum Anfang des Monats, aber das variiert auch mal so ein bisschen. Da gibt es gewisse Kalendereffekte, die wir mitnehmen. Und ich sage halt den Leuten auch immer, dass sie möglichst auch nicht irgendwie zwischendrinne da mal zu sehr versuchen sollten zu deuteln, sondern sich wirklich dran halten, einfach nur am Momentum Day die Momentum-Signale sich anzuschauen.
Wo siehst du eigentlich derzeit die Chancen für dein Momentum Investing? Ich sag dann meine im Value Investing, aber vielleicht, wo siehst du momentan Chancen?
Also es kommt halt darauf an, mit welchem System, auf welcher Zeitebene man sich bewegt. Was halt eigentlich immer geht, sind etwas niedrigere Zeitebenen. Also zum Beispiel gibt es ja, ich habe ja vorhin schon von diesem Momentum-Schub gesprochen, gibt es halt immer Momentum-Schübe für 3 bis 5 Tage. Ja, also es kann halt durchaus auch eine Aktie sein, die vielleicht gerade gefallen ist, ja. Also ein Downtrend ist, aber trotzdem dann mal irgendwo wieder nach oben pusht für ein paar Tage. Sowas könnte man quasi immer traden. Man könnte natürlich auch Short gehen, das ist klar. Also das gibt ja in beide Richtungen, gibt es Momentum. Also Short heißt ja dann quasi auf fallende Kurse zu wetten. Leerverkauf auf Deutsch. Das finde ich auch durchaus spannend. Wenn wir jetzt von dieser höheren Zeit eben sprechen, also eher von dem Investing, Momentum-Investing-Ansatz, klar, da wird man jetzt nicht immer zu jeder Zeit Plus machen können. Es ist häufig auch so, dass man einfach sagt, ja, man bleibt einfach ruhig, man wartet, bis halt wieder ein neuer Trend entsteht und den reitet man dann. Wir haben auch bei dem Global Momentum Portfolio alle 10 Jahre im Schnitt mal ein Jahr, wo wir Minus machen. Ja, aber das ist halt dann an der Börse einfach so, da muss man auch gewisse Schwankungen dann auch aushalten. Wie gesagt, wenn man das nicht möchte, wenn man jetzt immer Rendite machen möchte, dann muss man halt auf niedrigere Zeitebenen gehen oder spezielle Sachen ausnutzen. Also es gibt zum Beispiel auch in Marktschwächephasen gibt es dann ein paar Aktien, die mal richtig durch die Decke gehen, weil sie so einen gewissen Katalysator haben. Also Katalysator könnte zum Beispiel auch einfach die, da sind wir dann schon bei den Fundamentaldaten, dass halt auf einmal da ein Earnings Report rauskommt und die halt richtig gute Gewinn- und Umsatzzahlen haben, die vorher vielleicht gar nicht so auf dem Radar der Investoren und Trader waren und auf einmal ist da halt eine neue Information, das geht halt richtig durch die Decke, mit starkem Volumen schießt nach oben und trendet dann halt vielleicht für ein paar Wochen. Also sowas gibt es auch durchaus in Marktschwächephasen. Danach könnte man suchen. Wir haben tatsächlich momentan eine Situation, wo man, wenn man jetzt auf höherer Zeitebene unterwegs ist, Schwierigkeiten hat, wirklich was zu finden, was gut performt. Also Aktien sind gerade in der Schwächephase, Anleihen auch, Krypto auch, Immobilien ist auch schwierig momentan. Deswegen, also wie gesagt, entweder man ist einfach so drauf, dass man sagt, ich habe den Fokus auf das langfristige Ergebnis. Mir ist egal, was jetzt innerhalb von ein paar Wochen und Monaten passiert. Ich ziehe einfach mein System durch. Oder man geht halt auf niedrigere Zeitebenen oder man versucht halt wirklich sogar auch das Shorting zu erlernen.
Ja. Mhm. Tust du Shorten?
Mache ich auch, ja.
Es gibt Dinge, in die ich nie investiere. Das ist zum Beispiel, ich shorte nicht, wenn zur Absicherung, aber nicht des Gewinns wegen, weil das mir einfach gegen den Strich geht als Unternehmerin, wenn ich auf ein schlechteres Unternehmen setze, das taugt mir einfach nicht. Wo ich auch nicht reingehe, in Unternehmen, die Waffen in der Waffenproduktion sind, auch wenn die so viel Geschäft derzeit machen.
Ja, aber das sind ja zwei verschiedene Themen. Also das eine ist halt, sag ich mal, aus moralischer Sicht, ne, das mit den Waffen, das kann ich gut verstehen.
Und das andere habe ich auch.
Aber das Shorten würde ich halt, da sehe ich jetzt keinen moralischen Grund, das nicht zu tun. Es hat natürlich irgendwo...
Die Leerverkäufe, wenn ich an die Finanzkrise denke, wie die das noch verstärkt haben, das ist für mich schon ein moralischer Aspekt.
Bei Wirecard wurden ja die Leerverkäufer auch gebasht und wurde gesagt, wie können die nur? Und dann im Nachhinein hatten sie doch recht gehabt. Also letztendlich ist der, warum gibt es die Börse, warum gibt es den Aktienmarkt? Ne? Mhm. Und da geht es ja einfach darum, dass man einmal Kapital halt zuteilt, aber auch Risiko verteilt. Also der Markt hat ja schon eine gewisse Funktion. Und wenn jetzt eine Aktie wie die Wirecard halt einfach nicht berechtigt ist, so gut zu stehen vom Preis her, und die da halt Leute davon halt profitieren, dass sie sagen, ich shorte das, weil ich halt nicht dran glaube, dann können sie halt recht haben oder auch nicht. In diesem Fall hatten sie recht. Also was soll daran unmoralisch sein?
Da hast du das eine von den wenigen Enron, würde ich natürlich auch sagen, Beispielen genannt, wo ich sage, okay, da ist der Investor wirklich der Kontrolleur und der hat es eigentlich erst aufgedeckt.
Also wenn eine Aktiengesellschaft, ein Unternehmen gut dasteht, dann haben sie ja auch nichts zu befürchten. Es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie als Leerverkäufer ein robustes Unternehmen stürzen könnte, sondern...
Aber damals bei den Meme Stocks, da waren auch deutsche Konzerne sogar bis Lände davon betroffen. Also natürlich, die waren stark genug, um das zu verkraften, aber das finde ich halt nicht den Sinn, sondern eher den Unsinn der Börse, weil für mich ist halt der Sinn der Börse, dass sich die Unternehmen Kapital beschaffen können zum Investieren.
Ja, wie gesagt, also ich denke halt, der Markt, der sollte sich schon frei entfalten können. Manchmal fällt er sich dann vielleicht irrational, aber langfristig gesehen pendelt sich das dann halt wieder ein.
Das dritte, wo ich noch nicht investiere, ist in Agrarrohstoffe. Ich investiere in John Deere oder so, aber Agrarrohstoffe ist für mich auch ein No-Go. Mhm. Wo ich jetzt Chancen sehe, ich sehe jetzt, um zu Value zurückzukommen, sehe ich eigentlich tolle Chancen. Also zum einen, weil jetzt ist in den USA ist die Reporting-Season vorbei. Es sind viele tolle Unternehmen wegen der schlechten oder eben schlecht aufgefassten Meldungen relativ haben korrigiert. Mhm. Und grundsätzlich auch bei den Tech-Aktien, die für mich zum Teil eigentlich gar keine Tech-Aktien mehr sind, wie eben Amazon oder auch eine Alphabet oder auch eine Apple ist, denke ich mir, zurückgekommen, noch nicht genug. Aber da sehe ich doch Material, wo ich wieder investieren könnte als langfristig als Value-Investor.
Ja, also als Value-Investor freut man sich natürlich, wenn die Kurse schwächeln, dann gibt's halt gute Einstiegspunkte. Wie gesagt, also ich bin da halt ein bisschen skeptisch, was dieses ganze Thema Bewertung angeht, weil wenn es so einfach wäre, dann würden jetzt ja schon alle großen Investoren da wieder reinspringen, dann wären die Kurse nicht so schwach. Also es gibt ja schon irgendwie einen Grund, warum sie so schwächeln momentan. Ja, langfristig wird das auch wieder nach oben gehen, da gebe ich dir recht. Also dementsprechend, wenn man sagt, ich möchte jetzt eine Amazon oder was auch immer Alphabet kaufen, dann ist da durchaus eine gewisse Logik. Die Frage ist halt nur, ob ich dadurch den Markt schlage. Ja, oder dann kann ich dann vielleicht doch einfach ein ETF auf dem S&P-Verfahren oder sowas nehmen. Also warum sollte ich dieses Stockpicking machen? Warum sollte ich sagen, jetzt nehme ich gerade die Amazon und nicht die Alphabet?
Da denke ich mir immer, wir sehen momentan ein Muster. Das haben wir auch schon in der Dotcom-Blase gesehen. Ja? Wenn man sich da anschaut, wer den S&P letztes Jahr noch getragen hat, also die Masse an Unternehmen, die waren eh schon im Negativen. Und es waren eigentlich nur die Großen, die das getragen haben. Da denke ich mir, wieso soll ich in S&P 500 investieren und investiere nicht in die das Wachstum tragen? Ja? Ich hoffe, dass es nicht so passiert wie in 2000. Da ist erst die Masse runtergekommen, dann sind die anderen, die den Wachstum getragen haben, auch runtergekommen. Und dann gab es den Crash und damit rechne ich eigentlich jetzt nicht.
Also es gibt beim Investieren gibt's etwas, nennt sich Recency Bias. Ja, das heißt also, dass man häufig dazu tendiert, zu schauen, was hat in der Vergangenheit, in der näheren Vergangenheit gut funktioniert und dann zu glauben, dass das halt auch in der Zukunft gut funktionieren wird. Das machst du jetzt auch gerade. Ob du damit dann recht hast oder nicht, werden wir sehen. Aber trotzdem gehst du halt so ein bisschen nach diesem Prinzip Glaube, Hoffnung vor, was ich ja vorhin schon angekreidet habe, so ein bisschen. Dass man halt beim Value Investing meint, irgendwie eine intelligente Meinung sich herausbilden zu können. Und hofft dann halt, dass der Markt einem irgendwann recht gibt. Und das ist für mich halt so ein bisschen, ist da die Erfolgschance nicht so klar.
Also ich habe Fundamentaldaten, wo ich sage, okay, das Unternehmen steht solide da. Apple hat so viel Cash, was soll mit dem passieren? Ja? Und du sagst, naja, ich weiß hundertprozentig oder ich weiß ziemlich prozentig, dass der Markt solche Zacken nach oben macht oder wie auch immer sich entwickelt. Da kannst du auch nur hoffen. Oder wo nimmst du da deine Sicherheit her, quasi, dass der Markt...
Ja, weil der Markt das halt immer schon gemacht hat. Seit über 100 Jahren.
Ja, dann schaust du auch wieder in der Vergangenheit, machst denselben Fehler.
Ja, wir haben immer nur die Vergangenheit, um auf die Zukunft. Es ist halt schwieriger, wenn man das mit einer Einzelaktie macht. Ja, also wenn man jetzt wirklich sagt, die Amazon hat die letzten 10 Jahre so gut performt, deswegen muss sie in den nächsten 10 Jahren auch so gut performen. Das ist natürlich immer ein bisschen riskanter, wenn man das mit einer Einzelaktie macht.
Ist das Kerninvestment ETFs möglichst breit gestreut. Bei mir sind es MSCI All Country World.
Und Dividenden scheint bei dir auch irgendwie eine Rolle zu spielen. Also guckst du da ganz bewusst auf Aktien, die eine hohe Dividendenrendite bringen, ja?
Nicht als erstes Kriterium, weil, wie gesagt, mir ist schon klar, dass ich Dividenden immer als Aktionär selber bezahle und eigentlich das eine Ausdrucksform ist, dass sie nichts Besseres haben also sie können nicht investieren in was Gescheites und geben den. Aber es ist für mich deswegen immer nur in meinem Kernportfolio, das für die Vorsorge ist, sind aber ungefähr halt so viele, dass ich ein bisschen ein Einkommen habe, ein regelmäßiges. Also wenn ich auf Dividenden schaue, dann müssen das wirklich welche sein, dass die müssen zu diesen Dividendenkaiser zählen, die also wirklich Jahr für Jahr ausschütten und immer höher ausschütten. Das jetzt zum Beispiel eine Nestlé macht, das war jahrelang auch der Preis dafür, dass die Aktie sich kaum bewegt hat. Jetzt habe ich momentan, muss ich sagen, die letzten 2 Jahre habe ich einen Gewinn im Kurs, einen extremen, den man von so einer Aktie nicht erwartet. Und ich habe gleichzeitig die Dividenden. Das ist natürlich fein.
Das ist natürlich dann eine glückliche Situation. Häufig ist es so, wie du es ja auch schon angedeutet hast, dass gerade diese Aktien, die eine hohe Dividendenrendite bringen, nicht die beste Kursrendite bringen. Das heißt also, wenn es jetzt um das Thema Vermögensaufbau geht, würde ich jetzt eher nicht auf eine Dividendenstrategie setzen. Wenn es einfach darum geht, einen Cashflow zu haben, klar, dann kann das interessant sein. Okay, also du hast so eine Mischung, du hast irgendwie ETFs, du hast ein paar Einzelaktien, die du schon als Buffett-Investor dir anschaust, also eine komplette Rundum-Analyse machst. Dividenden hast du so ein bisschen für so einen regelmäßigen Cashflow. Und dann hast du auch Momentum, hast du gesagt. Was meinst du denn damit?
Das ist eigentlich das aktivere Trading-Portfolio, das habe ich seit März 2020 ausgebaut, wo ich gemerkt habe, wow, jetzt geht alles in Aktien rein. Und da habe ich hauptsächlich lange auf dem Markt bestehenden Aktien wie eine Atlas Copco, die verschiedene Arten von Baumaschinen machen und die es schon lange gibt, oder auch ein Caterpillar. Aber ich habe den dann auch wieder verkauft, und das nach 2-3 Monaten zum höheren Kurs, obwohl ich weiß, die Unternehmen.
Aber was ist jetzt genau das Kriterium, warum du diese Aktien nimmst und nicht andere?
Es sind Aktien, die habe ich eben in meiner 30-jährigen Erfahrung habe ich schon lange beobachtet. Und ich habe gedacht, verdammt, die sind so gefallen. Ich habe mich hauptsächlich auf Infrastrukturaktien spezialisiert, weil ich wusste, das Riesenpaket von Biden, also eher volkswirtschaftlicher Ansatz wieder, dazu dann von der EU, Next Generation Paket. Ich wusste, es wird viel in Infrastruktur gesteckt. Deswegen im Vorhinein auch Aktien, alles, was rund um Bau oder Wasserwirtschaft oder so zu tun hat, wird steigen, weil die Aufträge haben. Aber das sind trotzdem zyklische Aktien, die ich nicht unbedingt langfristig halten würde. Und in die habe ich investiert und habe dann mir Stops gesetzt und habe gesagt, okay, 15% reichen mir. Und habe dann eigentlich den Stop gleich beim Kauf gesetzt und habe die dann auch gut zu Geld gemacht wieder.
Und okay. Zum Teil, aber das ist dann aus meiner Sicht schon so ein bisschen so diese Fundamentalbrille, die du dann immer noch aufhast.
Das wäre jetzt zum Beispiel keine Buffett-Aktie, aber ich habe die Valneva, die aus einer österreichischen Unternehmen entstanden ist, die halt im Bereich Impfstoffe stark, da habe ich auch spekuliert und die ist wirklich hoch, runter, die habe ich im letzten Jahr, glaube ich, dreimal gekauft und wieder verkauft, was eigentlich keine Buffett-Strategie ist. Ja?
So. Aber jetzt sehe ich halt, dass du dich da sehr, sehr intensiv mit beschäftigst. Du hast ja auch einen Podcast zu dem Thema, also bei dir jetzt kein Wunder. Ja? Du versuchst halt wirklich da durch Denkarbeit, sag mal, dann doch irgendwie den Vorteil zu erarbeiten. Ob du es dann schaffst oder nicht, das weiß ich natürlich nicht, aber man weiß halt, dass viele Leute es dann doch eher nicht schaffen, den Markt zu schlagen.
Ich glaube auch, dass in Zukunft es noch wichtiger ist, sein Portfolio zu teilen, weil wir werden, das hat man eben auch nach 2000, man kann sich trotzdem die Geschichte anschauen, auch wenn man nicht gleich ausgehen muss, aber da hat man auch gesehen, dass das eine lange Zeit gedauert hat, bis der sich wieder beruhigt hat. Und in dieser Zeit, also ich würde sagen, die nächsten 2-3 Jahre, macht es Sinn, da ein bisschen Zeit und Mühe zu investieren und diese Aktien, die man aber grundsätzlich eh gut findet, ruhig auch mal wieder kürzer zu halten und zu treten, weil ich einfach glaube, dass diese Volatilität uns jetzt erstmal erhalten bleibt und die möchte ich nicht ganz nicht ausnützen, sagen wir so.
Und ich weiß halt, ich bin mir halt nicht so sicher, ob das so für den normalen Privatinvestor der richtige Weg ist. Also viele Leute wollen sich gar nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigen. Genau. Die wollen halt einfach ihr Geld für sie arbeiten lassen. Ja? Ja. Und jetzt ist es halt so, dass du anscheinend dann doch sehr viel noch für dein Geld arbeitest, ne, dass du halt sehr viel dann noch Denkarbeit etc. reinsteckst. Und dann, wie gesagt, die Frage, ob man wirklich da so große Chancen hat, damit wirklich Erfolg zu haben gegenüber einem ganz stinknormalen ETF. Wie gesagt, mit dem globalen Momentum-Portfolio, was ich da als optimale konservative Basisstrategie ansehe, da haben wir halt einfach eine Strategie, wo wir die Statistik auf unserer Seite haben und wo man auch als kleiner Privatinvestor mit 5 Minuten im Monat sehr gut fährt, wo man das Risiko reduziert, die Rendite steigert. Deswegen, wie gesagt, bin ich da ja so großer Fan von. Und irgendwann habe ich halt zu mir gesagt, man sollte nicht so so betriebsblind sein, sage ich mal. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt hier gerade mich mit Value sehr intensiv beschäftigt, was gibt's denn noch? Und habe dann geguckt, okay, Momentum ist im Grunde so ein bisschen so das Gegenstück zu Value. Und habe gedacht, okay, was gibt's denn da in dem Bereich? Und so kam ich halt dann darauf, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Habe dann ja auch meinen Podcast da auch Interviews zu dem Thema geführt etc. und habe dann halt immer mehr gemerkt, das macht für mich Sinn, bis ich dann halt einfach komplett mich von dem Thema Value verabschiedet habe und mich halt rein auf Momentum fokussiert habe und da halt auch hinterstehe und auch den Leuten das versuche nahezubringen.
Ja, also mein Podcast, also ich habe ja 2, die Börsenminute und Werktags und der große ist die Geldmeisterin und der spricht natürlich, sein Slogan ist ein Leben lang gut leben. Ja, der spricht natürlich die Langfristinvestoren an, also da behandle ich eigentlich hauptsächlich die Themen, die diese 80% meines Investments treffen. Und ich würde niemanden raten, diese 20%, wie ich sie fahre, zu fahren, wenn man nicht wirklich wahnsinnig Spaß an der Börse hätte und viel Zeit investiert dafür. Da würde ich eh die Finger lassen. Aber ich sage auch immer, die Leute nehmen sich 4 Tage, 5 Tage Zeit, um die Farbe ihres Autos auszuwählen. Ja? Ja. Wenn ich mich gar nicht drum kümmern kann, möchte oder auch nicht die Zeit habe, dann sage ich immer, dann geh besser zum Robo-Advisor oder investiere in einen eben MSCI All Country World, wo du 2900 Aktien hast, ja, und mach einen Sparplan drauf. Aber da würde ich
meinen Podcast.
Deine lange Momentum-Strategie. Wie schaut das konkret aus? Wo würdest du jetzt reingehen und warum muss ich da nur 5 Minuten reinschauen?
Warum man da mit 5 Minuten das Ganze umsetzen kann, hatte ich vorhin schon so versucht zu erklären, dass wir halt hier relativ selten umschichten, nämlich 1,3 Mal pro Jahr im Schnitt. Ja, das heißt, es reicht eigentlich aus, einmal im Monat reinzuschauen, zu gucken, muss ich was machen? Meistens muss man dann aber nichts machen und dann war es das im Grunde auch schon. Ja, und deswegen, es gibt ja, wie gesagt, verschiedene Strategien, verschiedene Systeme und das ist halt ganz bewusst ein System, was halt langsame Signale gibt, wo man halt jetzt nicht auf jede kleine Bewegung reagiert, sondern halt auf die großen Bewegungen. Und wie gesagt, wir kombinieren da regionale Aktien-ETFs und Anleihen-ETF. Viele fragen halt auch, warum glaubst du, dass es auch in der Zukunft weiter funktionieren wird? Und da sage ich halt immer, wenn man halt glaubt, dass es nie wieder eine Zeit von vielleicht länger als einem Monat geben wird, wo internationale Aktien besser performen als US-Aktien. Und wenn man glaubt, dass es nie wieder eine Zeit von mehr als einem Monat geben wird, wo Aktien insgesamt in einer Schwächephase sind, dann sollte man sein ganzes Geld in den S&P 500 stecken, einfach passiv investieren, nie umschichten und das war's so. Aber das glaube ich halt nicht. Ich glaube, es wird natürlich immer wieder Phasen geben, wo halt mal die eine Region besser performt als die andere und das dann sich wieder verändert, halt wieder rotiert und halt auch natürlich Phasen, wie wir jetzt ja auch sehen, wo es dann durchaus mal ein paar Monate am Stück vielleicht auch in den Bärenmarkt geht. Wir wissen ja nicht, wie es jetzt weitergeht. Wir sind ja gerade hier am 24. Mai 2022, wo wir das aufnehmen. Da stehen wir jetzt etwas deutlich niedriger da als letztes Jahr noch. Und jetzt kann es halt wieder nach oben gehen, kann es nach unten gehen. Wir haben beide keine Glaskugel. Letztendlich geht es halt auch nie darum, dass wir genau an der Spitze aussteigen, nie genau am Tiefpunkt wieder einsteigen, sondern halt immer noch relativ, aber nah an der Spitze und nah am Tiefpunkt. Und dass wir halt diese ganz großen Verluste vermeiden und dass wir versuchen halt immer dort zu sein, wo gerade das stärkste Momentum ist und dann die Rendite zu holen. Also insofern, das mit den 5 Minuten im Monat ist kein Marketing-Gag, sondern es ist halt wirklich so, wie gesagt, wenn man dann halt umschichtet, mal einmal im Jahr oder so, dann muss man natürlich schon ein bisschen mehr Zeit aufwenden, aber es ist ja halt auch alles noch im Rahmen. Ich gebe jetzt auch keine konkreten Produkte vor, aber ich gebe halt Kriterien an die Hand, mit denen man selber sich die konkreten ETFs aussuchen kann. Mhm. Das heißt also, man hat da wirklich Klarheit darüber, aber letztendlich ist es eine Kombination aus verschiedenen regionalen Aktien-ETFs und Anleihen-ETFs. Also insgesamt hat man dann irgendwie 5, 6, 7, 8 ETFs oder so. Aber häufig ist man halt dann wirklich nur in einer Sache investiert und hat aber halt seinen Plan sich zurechtgelegt und weiß, wenn das und das passiert, dann muss ich das und das machen.
Also ihr geht davon aus, dass diese Märkte, die ihr gegenüberstellt oder Sektoren oder Assetklassen überhaupt nicht korrelieren, dass entweder der eine oder der andere Oberwasser hat.
Doch, die korrelieren natürlich schon stark. Also wenn man jetzt der US-Markt ist im Grunde so eine Art Weltleitmarkt. Ja, das heißt also, dass man wenn US-Aktien stark sind, dann ist es tendenziell so, dass auch die restliche Welt stark ist und andersherum. Aber sie sind natürlich nie genau parallel. Es gibt da halt schon, man muss dir einfach nur mal die letzten, 2, 3 Jahre anschauen. Da siehst du halt, dass natürlich der US-Markt wesentlich besser performt hat als die restliche Welt. So, und das ist halt dann auch schon die Antwort auf die Frage, wo jetzt in den letzten 2, 3 Jahren das stärkste Momentum war. Das war halt in US-Aktien. Mhm. So, aber es gibt natürlich dann Phasen, wo es dann wieder andersrum ist, wo US-Aktien schwächeln. Ja, selbst wenn es nicht über 2, 3 Jahre ist, aber wenn es mal ein halbes Jahr ist oder so, oder auch wenn es so ist, dass Aktien insgesamt schwächeln und wir dann besser rausgehen, dann ist das halt so. Und
wie kann man derzeit Aktienanleihen gegenübersetzen? Das verstehe ich nicht.
Also erstmal sind wir momentan auch Stand heute gar nicht in Anleihen. Mhm. Es ist halt so, dass wir, wie ich vorhin schon gesagt hatte, langsame Signale haben. Der Markt ist letztes Jahr natürlich sehr stark hochgelaufen, so dass wir halt jetzt momentan immer noch ein starkes Momentum bei Aktien haben auf diese Rückblickzeit. Es kann durchaus sein, wenn das jetzt weiter schwächelt, dass wir dann da rausgehen. Die Anleihen sind ja auch schon gefallen. Die sind jetzt, wenn man das historisch sich anschaut, eher so beim Mittelwert, weil natürlich die Börse auch so ein bisschen die Zukunft immer vorwegnimmt. Ja, also die schaut ja eher so in, was ist jetzt in einem halben Jahr oder so. Mhm. Das heißt also, diese steigenden das steigende Zinsniveau ist ja schon eingepreist, ja, auch bei Anleihen. Und selbst wenn man jetzt umschichtet in Anleihen, wie gesagt, sind die schon gefallen und B, sind die halt nie so stark volatil wie Aktien. Das heißt also, selbst wenn sie jetzt noch weiter fallen würden, dann würden sie halt nicht so stark fallen wie der Aktienmarkt. Wie gesagt, das Kapital rotiert ja und irgendwie wird halt auch wieder ein Trend entstehen. Es ist jetzt nicht so, dass wir für immer und ewig alles nur noch fällt. Es gibt ja so gewisse, gewisse Durchschnittswerte. Das Ganze war jetzt auch ein Stück weit überhitzt vielleicht. Die Aktien sind extrem weit hochgelaufen. Jetzt pendeln sie wieder zurück zum Mittelwert. Und dann wird auch wieder ein neuer Trend entstehen.
Deswegen war meine Frage, ob man eben duales Momentum mit Growth und Value derzeit fahren könnte.
Klar, es kann halt durchaus sein, dass die sogenannten Value-Aktien, ja, also das Aktien, die halt eine niedrige Bewertung haben, dass die jetzt auf einmal ein stärkeres Momentum entwickeln. Das kann natürlich durchaus sein. Aber dann würde ich sie halt nicht deswegen nehmen, weil sie Value-Aktien sind, sondern weil sie halt gerade dieses starke Momentum haben. Ja, also wir nehmen halt auch ganz bewusst ganz breite ETFs. Ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, warum nehme ich jetzt nicht irgendwie ganz bewusst so ein Tech-ETF oder sowas, weil die sind ja sehr stark performt. Ja, aber es gibt halt immer Zeiten, wo das eine besser performt und Zeiten, wo das andere besser performt. Und hier haben wir halt eine Strategie, die möglichst immer gut funktioniert. Ja, mal besser, mal schlechter, aber langfristig halt einfach funktioniert, wo wir nicht so einen zu starken Fokus auf ein Thema haben, weil das halt dann auch mal ja uns auf die Füße fallen kann. Ich glaube, wir sind wahrscheinlich schon langsam am Ende angekommen.
Am Ende würde ich auch sagen, ja. Ja.
Also vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, das war auch für die Zuhörer spannend. Ja.
Ich denke schon und auf ein Wiederhören.
Kleines Duell sozusagen.
Ja. Wunderbar.
Also, möge das Momentum mit euch sein. Bis dann. Ciao, ciao.
Möge der Value mit dir sein.
Wunderbar. Ciao, ciao. Ciao.
Über aktuelle Börsenaufreger und Ereignisse berichtet Werktag für Werktag übrigens die kleine Podcast-Schwester der Geldmeisterin, die Börsenminute. Überall, wo es Podcasts gibt, auf YouTube, Facebook, LinkedIn, Xing und auch auf www.geldmeisterin.com. Eine erfolgreiche Anlagewoche wünscht euch die Geldmeisterin und Julia Kistner. Und am Schluss noch der Disclaimer. An dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis, dass die Inhalte dieses Podcasts, der Videos und der Webseite geldmeisterin.com ausschließlich der allgemeinen Information dienen und die ganz persönliche Meinung der Geldmeisterin und von Julia sind. Es handelt sich keinesfalls um Investmentempfehlungen, Rechts- oder Anlageberatungen. Das Gesagte, Geschriebene und Dargestellte kann und soll auch nicht das persönliche Gespräch mit deiner Finanzberaterin ersetzen. Auch sind weder die Geldmeisterin noch Julia Kistner informiert darüber, wie es mit deiner Vermögenssituation ausschaut, deinen Bedürfnissen, familiären Umständen, deinem Finanzwissen, die Risikoneigung oder deinen Anlagehorizont. Anlegen erfolgt daher auf eigene Gefahr. Die Geldmeisterin und Julia Kistner haften nicht für Anlageentscheidungen, die aufgrund ihrer Medienbeiträge getroffen werden. Kurzum, für die Geldmeisterin und Julia Kistner war es immer ein Vergnügen, dich bei deinem Vermögensaufbau zu inspirieren. Auf deinen eigenen, persönlich richtigen Geldesel musst du schon selbst setzen. Viel Erfolg!